der Horia, er ist nun zum, ich weiß nicht, zum wievielten Mal bei uns, zum vierten Mal, fünften Mal, Schwester Edith hat wahrscheinlich Buch geführt. Wir schätzen an Herrn Dr. Horia sein Verwurzeltsein in der Schrift und seine Fachkenntnis, die Expertise. Beides verknüpft er in hilfreicher Weise für die Seelsorge, für die seelsorgerliche Hilfestellung. Herr Dr. Horia hat einige Bücher auch veröffentlicht und ist dadurch bekannt in Deutschland. Er ist ein Wanderer zwischen drei Welten, zwischen Japan, Deutschland und Kanada. Er übt jetzt seinen Beruf aus in Kanada, in Victoria. Wenn Sie Fragen haben, hier vorne steht ein Schuhkarton, da kann man die Zettel einwerfen. Und Herr Dr. Horia ist dankbar, Fragen zu bekommen, um auch zu sehen, was uns beschäftigt. Und nun lassen Sie uns zu Anfang noch einmal zurückblicken auf das Reformationsfest und Gott preisen mit Nummer 311. Ein feste Burg ist unser Gott.
Thank you. Guten Morgen. Mal. Zuerst möchte ich herzlich danken den lieben Schwestern, dass sie mich wieder nach 2 Jahren hierher eingeladen haben. Ich bin sehr gerne gekommen. Ich fühle mich sehr geehrt, von Ihnen hier mit Ihnen zusammen zu sein. Und auch möchte ich Sie herzlich willkommen heißen zu diesen Unterrichtsstunden. Ich hoffe, dass es Sie nicht allzu langweilig und gelangweilt und ja, dass Sie nicht einschlafen. Wir haben heute und morgen jeweils über das Thema Selbstwertgefühl und das Erwachsenwerden hier zu behandeln. Nun, wenn ich so einen Unterricht halte, dann ist es so, dass ich in erster Linie viel über Psychologisches und auch Biologisches hier spreche. Aber gleichzeitig habe ich immer in meinem Geist das Geistliche auch. Aber das Geistliche ist immanent in uns und auch gleichzeitig transparent. Nein, transzendent. So dass es in diesem biologischen und psychologischen Themenkreisen das Geistliche durchwirkt. Es ist nicht ganz getrennt voneinander. Das werden Sie auch sicherlich merken, wenn ich so spreche, so dass ich hoffe, dass Sie mitkommen, obwohl ich, wie ich schon sagte, überwiegend vom psychologischen und auch biologischen Material hier behandle. So wie Schwester Barbara zu Ihnen gesagt hat, ich begrüße die Fragen von Ihnen. Denn jedes Mal habe ich eine gewisse Schwierigkeit, wenn ich im fremden Ort so einen Unterricht gebe oder Vortrag halte, dass ich Ihre Bedürfnisse nicht unmittelbar erkenne. Und das, was ich bringe, kommt ja aus meiner Praxis. Und ich habe dazu verschiedene Theorien auch mitgebracht. Und ich hoffe, das, was ich bringe, irgendeiner Weise, irgendwo an einer Stelle, Ihnen auch Hilfe sein kann. Dennoch, wenn Sie irgendwelche Verstehensfragen haben von dem, was ich hier bringe, oder auch stückweise eine persönliche Frage, die aber für die Allgemeinheit auch gelten wird. Wenn solche Fragen da sind, dann bitte schreiben Sie solche Fragen auf und geben Sie einen Zettel in diesem Schulkasten. Ich werde diese Fragen sortieren hinterher und auf einzelne Fragen gerne eingehen. Soweit. Nun, das heutige Thema ist das Selbstwertgefühl. Aber eigentlich ist die Frage, was ist das Selbstwertgefühl? Was spricht eigentlich dieses Wort Selbstwertgefühl an? Bevor ich damit anfange, möchte ich so einen jungen Mann Ihnen vorstellen, der zu mir über ein Jahr jetzt in die Behandlung kommt. Er ist ein so Militärmusiker. Er gehört zu einer Militärkapelle. und ein sehr stark so aussehender Mann. Und er kam ja mit seiner Freundin zusammen zur Beratung. Und er fährt ein Motorrad, ein ganz, ganz starkes Motorrad. Und jedes Mal, wenn er kommt, dann weiß ich schon, 20 Meter in der Entfernung, denn das Geräusch ist unverkennbar. Und so ein Mann, so erscheint er auch, als ein typischer Biker, mit hellen und schwarzen Brille und Lederjacken. Und er erscheint unwahrscheinlich selbstbewusst, stark. Und der Grund seines Besuches war, er leidet unter dem Minderwertigkeitsgefühl. Der Kontrast war so groß, seine Erscheinung und seine Anliegen. Aber ich muss sagen, auf Anhieb mochte ich ihn, diesen ehrlichen Mann, während er offensichtlich auf bestimmte andere Menschen bedrohlich erscheint. So sagte er. Er sei es nicht bewusst, aber einige Leute haben zu ihm gesagt, sie hätten Angst vor ihm. Glücklicherweise hatte ich keine. Und sein zweites Problem ist seine Gewaltsamkeit. Wenn er irgendeine Situation vor sich hat, wo er sich gedrängt fühlt, dann würde er so auf einen Menschen losspringen und ihn fertig machen. Und er sagte, er würde einen Streit nie anfangen, aber einen Streit würde er ganz bestimmt zu Ende machen, fertig machen. Ja, ein Mann, der so gewaltsam ist, seine aggressive Regung nicht unter Kontrolle halten kann und so bedrohlich auf andere Menschen also wirkt und auch dementsprechende Erscheinung auch hat, leidet unter einem geringen Selbstwertgefühl. Natürlich kann man auch sagen, weil er unter einem geringen Selbstwertgefühl leidet, würde er mit seiner äußeren Erscheinung es kompensieren. Irgendwie macht es einem Sinn, wenn man so denkt. Aber er hatte große Schwierigkeiten, selbst auf den Grund zu gehen. Er weiß gar nicht, woher dieses Minderwertigkeitsgefühl kommt. Denn als ich ihn fragte, aber Sie sehen ja sehr, sehr gesund aus, sagte er, ja, ich habe zwar mit dem hohen Blutdruck zu tun, aber das ist mit den Medikamenten einigermaßen unter Kontrolle zu halten. Aber ich gerate sehr schnell auf 180. Deshalb muss mein Blutdruck ein bisschen niedrig gehalten werden. Aber im Allgemeinen, ja, ich bin gesund. Ich habe lange gar keine Krankheit gehabt, nicht mal eine Erkältung. Seit Jahren habe ich gehabt. Sie haben auch eine feste Arbeitsstelle? Ja. Ich bin zwar ein Musiker in der Militär, aber ich bin schon an dieser Stelle seit 13 Jahren ununterbrochen. Und ich möchte noch mehr Gehalt haben, aber ich kann damit leben. Sie scheinen auch ihren ihren Beruf zu lieben? Sagte ich, ja, ich bin gerne ein Musiker. Und ich glaube, ich bin ein guter Musiker. Besonders habe ich so ein musikalisches Empfinden, musikalische Sensibilität. Und wenn irgendjemand in seiner Kapelle diese Musikalität so außer Acht lässt, dann gerate ich schon in Wut. Ich mag schöne Musik und ich habe früher auch mit Orchester in einigen Großstädten gespielt. Und dann fragte ich, ja, welche Stücke haben Sie zum Beispiel gespielt? Ich habe fast alle klassische Musik also mitgespielt. Und gerade seinerzeit, ein guter Bekannter von uns, der Pianist ist, hat diesen Klavierkonzert von Chopin Nummer 1 gespielt. Und ich fragte ihn, haben Sie das auch gespielt? Denn im zweiten Satz von diesem Klavierkonzert, da kommt der Horn, was ja sein Instrument ist. Wunderschönes Stück. Und ich sagte, ja, das ist eine seiner liebsten Stücke, die er gespielt hat. Ich sagte, das ist ja ein großartiger Mann, so ein Stück ausspielen zu können. Ja, dann wo sollen wir suchen, wo sie ihr Minderwertigkeitsgefühl haben? Dann sagte er, ja, deshalb komme ich ja zu Ihnen. Ich weiß nicht, wenn Sie so aufzählen, da kann ich sagen, ich bin zumindest durchschnittlich ein zufriedener Mensch. Oder sollte er sein, oder sollte ich so sein. Aber irgendetwas zwickt und zwackt in mir. Ich weiß nicht, ich fühle mich nicht gut genug. Wissen Sie, Selbstwertgefühl, das ist etwas, was wir zwar meinen, zu wissen, was das ist, aber oftmals, wenn man so genau hinschaut, dann ist es etwas, was so Vages oder so Mehrschichtiges, dass man gewisse Schwierigkeiten hat, das genau zu packen. Woher es kommt und was einem so etwas ausmacht. Es ist eine ausgesprochen subjektive Wahrnehmung und subjektive Konstruktion des eigenen Wertes. Objektiv muss es gar nicht stimmen, aber subjektiv empfindet ein Mensch über seinen Wert entweder hoch angemessen oder niedrig. Es hat wenig oder nicht unbedingt mit sichtbaren äußeren Attributen zu tun, sondern es hat eher mit inneren, wenn man so vage wieder umschreiben soll, Selbstvertrauen oder Selbstachtung. Mit einem solchen Begriff hat dieses Selbstwertgefühl eher zu tun. Und das Selbstwertgefühl entwickelt sich durch die Kindheit und die Jugend, praktisch durch das ganze Jahr, eine ganze Erleben hindurch. Und es kann sich auch verändern unter besonderen Umständen. So was etwas Vages und Unbestimmtes. Aber es ist immer noch da. Irgendwo fest in uns drin. So möchte ich solche Einzelfaktoren ein bisschen unter die Lupe nehmen, darf ich das erste ja, es besteht aus verschiedenen Einzelfaktoren. Und A ist körperliche Faktoren. Da kommt A, körperliche Faktoren. Nun, es ist verständlich, wenn man gesundheitlich Probleme hat und deshalb man unter einem geringen Selbstwertgefühl leidet. Die Gesundheit, Unversehrtheit und auch äußeres Aussehen scheint offenbar mit dem Selbstwertgefühl zu tun zu haben. Obwohl es nicht immer so ist, aber häufig, besonders unter den jungen Frauen, bedeutet dieser körperliche Faktor sehr viel. Es gibt mehrere Untersuchungen, die durchgeführt worden sind, um herauszufinden, unter welchen Einzelfaktoren die Menschen mit dem niedrigen Selbstwertgefühl zu tun haben. Und diese Untersuchungen sprechen davon, dass besonders unter den jungen Frauen der körperliche Faktor eine ganz große Rolle spielt. Denn, wissen Sie, ein einziger Pickel kann ja das Selbstwertgefühl einer jungen Frau dermaßen beeinträchtigen. Und ich verstehe das. Oder vielleicht nicht. Als Mann. Sie werden zu mir sagen, nein, nein, Sie verstehen mich gar nicht. Aber körperliche Faktoren sind sicherlich solche, die mit dem Selbstwertgefühl zu tun haben. Aber wiederum, es gibt solche Menschen, mit denen wir zu tun haben, als professionell in dem Gesundheitswesen. Die Menschen, die chronisch krank sind. Und auch schon im Endstadium eines Krebs sich befinden. Und manches Mal sind wir erstaunt, nicht wahr? Dass diese Menschen also echt im Frieden, nicht wahr, zu Ende gehen. Natürlich gibt es andere, genug andere Beispiele, aber desto stärker beeindrucken uns solche Menschen. Ich erinnere mich an eine Frau, hat sich noch im Krankenhaus hier in Deutschland arbeitete, auf einer neurologischen Abteilung. Sie hatte einen Hirntumor. Und als wir diese Diagnose stellten, war es furchtbar schwer, also für uns allen. Und sie hatten noch kleine Kinder, noch relativ junge Frau. Und wir wussten, diese Frau lebt nicht länger als 2 Monate. Ja, ich habe wirklich für diesen Menschen mitgelitten. Und ich habe mit meiner Frau über diese Situation gesprochen. Und meine Not war, ja, ob diese Frau errettet ist. Denn das Sterben steht fest. Und meine Frau sagte zu mir, eigentlich selbstverständlich, hast du sie denn gefragt, ob sie an Jesus glaubt und errettet ist? So eine einfache Frage, natürlich. Aber ich bin ja Arzt, nicht wahr? Auf einer neurologischen Abteilung. Ich bin ja kein Seelsorger, kein Pastor, so dachte ich mir. Und ich wusste nicht, wie ich das schaffe, obwohl ich wusste, das ist natürlich die Frage, die ich stellen muss. Und ich habe auf eine Gelegenheit gewartet, wo keiner auf der Station ist oder in der Nähe, ich alleine. Und es gab diese Gelegenheit. Ich habe angeklopft und ging in ihr Zimmer, grüßte sie und ich fragte sie, glauben Sie an Gott? Diese Frau war wirklich so erstaunt, dass so ein Arzt, der jeden Tag zur Visite kommt, plötzlich so eine Frage an sie stellt. Aber es war eine große Erleichterung für mich, als sie sagte, ja, ich glaube an Gott. Und ich glaube an Jesus. Sie war eine Katholikin, aber eine gläubige Frau. Es stellte sich hinterher heraus. Und ihr wurde mitgeteilt, dass sie einen Hirntumor hat. Wissen Sie, dann hat sie diese Diagnose so ruhig angenommen. Sie hat angefangen, alles zu sortieren, alles erledigen, um sie herum Leute zu sich gerufen, mit denen gesprochen und verschiedene Dinge geregelt, gereinigt. Und dann kam zuletzt der Priest und er hat sein Ritual mit dieser Frau gemacht. 2 Tage später ging sie heim. Starb sie. Ich war nicht ihr behandelnder Arzt. Ich war nicht unmittelbar zuständig für sie, sondern ein anderer Kollege. Und dieser Kollege war aufgebracht. Ich weiß nicht warum, aber er war aufgebracht, weil diese Frau so seelenruhig alles erledigt und sich auf den Tod so vorbereitet. So ein Frieden konnte er nicht verkraften. Wenn irgendjemand sich anders verhalten hätte, dann hätte er sehr wahrscheinlich eher es akzeptiert. Diese Begebenheit hat mich tief beeindruckt. Scheinbar alles verloren, aber das Selbstwertgefühl von dieser Frau war in etwas anderem gegründet, im Glauben gegründet. Körperliche Faktoren sind wichtige Faktoren, aber nicht ausschließlich solche Faktoren, die das Selbstwertgefühl bestimmen. B. Kognitive Faktoren. Wie man sich selbst einschätzt, das hat mit den kognitiven Faktoren zu tun. Je nachdem, wie wir uns zu sehen lernen, können wir uns etwas anderes einschätzen, obwohl wir uns nicht wesentlich verändert haben mögen. Und das erleben wir mehr oder weniger alle. Nicht wahr? Wenn wir in Not, oder vielleicht denken wir an ein Kind, das weinend zu seiner Mutter läuft, weil irgendjemand dieses Kind gehänselt hat. Und ja, in dem Augenblick leidet dieses Kind unter einem niedrigen Selbstwertgefühl. Der hat das gesagt zu mir, der hat so gehänselt und so weint dieses Kind. Aber wenn diese Mutter diesem Kind nicht mal ruhig, liebevoll zuspricht, ja, vielleicht hat dieses und jenes gerade das nicht, was du hast. Guck mal an. Du hast ja deinen Bruder, du hast deine Schwester, du hast Papa, du hast Mama und eigentlich hast du es ja gut. Du hast es ja gut bei uns. Einfach ein Zuspruch würde so dieses Kind sich in einem anderen Licht sehen, lehren. Ja, das stimmt. Ich habe es besser. Ich habe dieses und jenes, was der andere Junge oder das andere Mädchen nicht hat. Und plötzlich in einem anderen Sicht, obwohl dieser Junge oder dieses Kind sich nicht verändert hat, in einem Licht sieht dieses Kind sich selbst. Kognitiv hat sich die Selbsteinschätzung verändert. Menschen, die unter starkem Minderwertigkeitsgefühl leiden, haben oftmals eine sehr, sehr bestimmte Sichtweise über sich selbst. Und sie haben es schwer, sich in einem anderen Licht zu sehen. Aber wenn es ihnen gelingt, dann ändert sich die Selbsteinschätzung. Kognitive Faktoren spielen also eine wichtige Rolle, um Selbstwertgefühl zu identifizieren. Dann C, emotionale Faktoren. Wenn man innerlich sicher ist, emotional im Gleichgewicht ist, dann hat man im Allgemeinen ein ruhiges und ruhig tragendes Selbstwertgefühl. Wir erleben aber als Psychiater, wenn man unter einer krankhaften Angst leidet. Diese Angst gibt diesem betroffenen Menschen ein sehr niedriges Selbstwertgefühl. Ich spreche von einer krankhaften Angst, nicht? Und interessanterweise, wenn diese krankhafte Angst durch die Behandlung behoben wird, dann stellt sich wieder ein normales, gesundes Selbstwertgefühl her. Auch Menschen, die unter einer krankhaften Depression leiden, und nicht, dass man einfach, nicht mal vorübergehend so deprimiert ist, sondern richtig eine Depression erleidet. Das niedrige Selbstwertgefühl ist ein festes Symptom bei einer Depression. Aber wenn diese Depression behoben wird, dann stellt sich das normale Selbstwertgefühl her. Emotionale Faktoren spielen auch deshalb eine Rolle. D. Moralische Faktoren. Ein Mensch, der ein gutes Gewissen hat, der hat im Allgemeinen ein ruhig tragendes Selbstwertgefühl. Wenn man aber kein gutes Gewissen hat, dann irgendwo leidet dieser Mensch unter dem niedrigen Selbstwertgefühl. Und dieser junge Mann, der mich aufgesucht hat, er hatte hier ein Problem. Einmal, er hat die Resultate seiner Gewalttaten nicht vergessen. Einige Leute haben ja Knochenbrüche bekommen durch seinen, nicht wahr, Fausthiebe. Und das gibt ihm kein gutes Gewissen. Als er mir erzählte, er hat zwei Ehen, kaputte Ehen hinter sich. Und diese Frau, mit der er zu mir gekommen ist, ist eine Freundin, mit der er zusammenlebt, aber er Angst hat, zum dritten Mal zu heiraten und diese Ehe würde auch wieder schief gehen. Er kann sich nicht dafür entscheiden. Obwohl diese Freundin gerne verheiratet sein möchte, er wehrt sich dagegen. Und in diesem Bereich hat er kein gutes Gewissen. Ja, dann haben wir gesagt, oh, okay, hier in diesem Bereich haben Sie ein Problem. Gut, wir lassen es zunächst mal so stehen und wir gehen darauf ein später. Zuerst wollen wir mal herausfinden, woher Ihr niedriges Selbstwertgefühl überhaupt kommt. E. Identität. Identität geht mit einer gesunden Autonomie und einer gesunden Selbstannahme einher. Auch in diesem Bereich hatte dieser junge Mann auch Probleme. Zwar als Musiker hatte er ziemlich gesunde Identität, aber nicht als Mann in seinem Alter. Er sagte, ich habe das Gefühl, ich habe irgendetwas versäumt. Eigentlich müsste in meinem Alter das und das und das zu meinem Leben gehören, die ich jetzt aber nicht habe. Und meine Identität ist als Mensch im sozialen Bereich nicht genügend. Gut, dann haben wir hier noch ein zweites Problem. Lassen wir zunächst mal weiterhin stehen und wir gehen darauf später ein. So sagte ich. Dann F, nächster Punkt. Das ist Zugehörigkeit. Eine feste Zugehörigkeit zu Menschen, die einem gegenüber wohl gesonnen sind und auch unterstützend. Wenn man solche Zugehörigkeit hat, dann fühlt man sich nicht nur wohl, sondern auch sein Selbstwertgefühl ist auch positiv, wenn man isoliert ist von den anderen oder isoliert worden ist, dann im Allgemeinen hat man eher negatives Selbstwertgefühl. Hier gibt es so auch in dem Empfinden von Mann und Frau ein bisschen Unterschied. Im Allgemeinen fühlen sich die Frauen wesentlich stärker von der Zugehörigkeit, von der guten Beziehung, die sie haben, beeinflusst in Bezug auf das Selbstwertgefühl. Wenn sie gute Beziehungen haben mit einigen anderen Leuten und akzeptiert fühlen von diesen Menschen, dann genießen sie, erfreuen sie eines guten Selbstwertgefühles. Natürlich auch ein Mann fühlt sich auch wohl und auch sein Selbstwertgefühl kann auch davon getragen werden. Aber er richtet sich noch mehr von den anderen Faktoren auf. Das ist der G-Kompetenzfaktor. Viele Männer fühlen sich gut über sich selbst, wenn sie irgendwas Großartiges leisten können, wenn sie sich kompetent fühlen. In akademischer oder athletischer, artistischer Tätigkeit. Und in diesen Kompetenzfaktor fühlte sich dieser junge Mann auch sehr gut. Nun, wenn man weiter aufzählt, dann würde man noch mehrere Faktoren finden. Aber ganz zum Schluss, da gibt es so einen geistlichen Faktor, Lebenssinn. Wenn ein Mensch, der alles andere verloren haben oder verloren hat, aber irgendwo eine Sinnerfüllung seines Lebens wahrnimmt, wahrnehmen kann. Er hat ein gutes Selbstwertgefühl. Ich glaube, dass diese junge Frau, die an Hirntumor gestorben ist, offensichtlich so einen inneren Stand gewonnen hat. Sicherlich, wenn man daran denkt, dass ihre Kinder noch klein sind, hätte sie so vieles, nicht wahr, menschlich gesprochen, zurückgelassen. Und sie hätte lieber länger gelebt, glaube ich. Aber sie hat es angenommen, dass ihre Zeit gekommen ist. Fast übermenschlich, muss ich sagen. Aber irgendwo hat sie diese Erfüllung des Sinnerfüllung ihres Lebens in diesen letzten Stunden wahrgenommen. Aber nicht nur, sondern wenn Sie sich so denken, vorstellen, wenn wir von Gott für uns selbst persönlich eine Bestimmung auch kennen würden. Er wollte, dass ich so bin und so werde. Ja, wie ich bin. Und ich habe das auch irgendwie verwirklicht. Ich habe danach gelebt. Wenn so eine Gewissheit in uns wäre, dann würden uns vielleicht einige Dinge, die wir nicht erledigt haben, immer noch plagen. Dennoch, im ganz Tiefen, Herr, ich danke, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, das zu sein, was ich sein sollte. Und ich habe das gelebt. Dann würden wir auch ein positives Selbstwertgefühl auch dabei wahrnehmen. Ich denke an Paulus, der in einem seiner Briefe schreibt, ich habe meinen Kampf gut gekämpft. Ich habe meine Laufbahn auch gut gelaufen. Und ich kann jetzt zum Herrn gehen. Nun, wenn so eine Sinnerfüllung des Lebens uns geschenkt würde, dann würde auch unser Selbstwertgefühl auch davon positiv getragen werden. Nun, da möchte ich zweite Frage so an uns stellen. Was trägt eigentlich dazu bei, damit das Selbstwertgefühl so oder anders in unserem Leben gestaltet wird? Ich habe hier einige theoretische Überlegungen angestellt. Darf ich nächste Folie bitten? Davon die erste. Würden Sie über so etwas sprechen, dann muss ich auch von Freud sprechen, obwohl ich sicherlich kein Freud, nicht wahr, Verehrer bin. Aber er hat der modernen Psychotherapie eine sehr ein festes Fundament gegeben. Und man geht immer wieder darauf zurück, wenn man über Selbstwertgefühl spricht. Denn er hat ja den Konflikt zwischen dem Vater und Sohn oder Mutter und Tochter in seiner Theorie thematisiert. Wobei der Junge nach seiner Theorie vor dem Vater Angst hat und sich dadurch auch minderwertig fühlt. Und er hat auch außerdem moralische Angst seinem Vater gegenüber, wenn er seine Mutter so richtig liebt und seine Mutter für sich selber ganz in Anspruch nehmen will. Diesen Konflikt hat er als Ödipus-Komplex genannt. Aus dem griechischen Sage wurde der Ödipus genommen. Ödipus, König Ödipus, hat eine Frau geheiratet, die sich später herausstellte, das war seine Mutter. Aber um diese Frau heiraten zu können, hat er ihren Mann umgebracht, der aber seinem Vater war. Und so eine griechische Tragödie wurde einfach hier von Freud genommen, um diesen Komplex zu erklären. Der Junge möchte gerne seine Mutter ganz in Anspruch nehmen, als seine Geliebte sozusagen, aber der Vater ist ihm im Wege. Er weiß nicht, wie dann dieser Vater den Jungen behandeln würde. Er leidet moralisch darunter. Dann kommt eine geniale Lösung. Dann fällt diese geniale Lösung diesem Jungen ein. Meine Mutter liebt meinen Vater, weil er so ist, wie er ist. Sie würde auch mich lieben, wenn ich so werde wie mein Vater. So würde sich dieser Junge mit dem Vater identifizieren. Und durch diesen Weg der Identifizierung mit dem Vater wird sich dieser Junge zum Erwachsenen entwickeln. Das war die Theorie von Freud. Wie ein Kind über die Jugend zum Erwachsenen wird, wie ein Junge ein Mann wird, geht über den Weg der Identifikation mit dem erwachsenen Mann, mit dem Vater in diesem Fall. Das war seine Theorie. Genauso geht es mit dem Mädchen auch. Mädchen möchte die Liebe ihres Vaters ganz in Anspruch nehmen, aber da steht ihre Mutter im Wege. Ihre Mutter würde ihr sehr böse sein. Sie leidet unter dem moralischen Konflikt. Aber dann fällt ihr diese geniale Idee ein. Halt! Mein Vater liebt meine Mutter, weil sie so ist, wie sie ist. Und wenn ich auch so werde wie meine Mutter, dann würde er auch mich genauso lieben, wie er meine Mutter liebt. So kann ich seine Liebe für mich auch in Anspruch nehmen. So fängt sie an, sich in den Kleider ihrer Mutter hineinzuschlüpfen, ihre übergroße Schuhe anzuziehen und sich sozusagen und zu stolzieren. Vielleicht ist es ein klassisches Beispiel. Ich weiß nicht, ob die heutigen kleinen Kinder so etwas machen. Aber unsere Kinder haben das beide noch so gemacht. Zeitlang verschwand meine Krawatte und mein Hemd, mein Oberhemd, ja, im Kleiderschrank meines Sohnes. Auch meine Frau hatte auch eine Bluse und Pullover auch ja, im Kleiderschrank meiner Tochter wiedergefunden. Ich weiß nicht, ob so eine Psychologie bei unseren Kindern eine Rolle gespielt hat, aber durch die Beobachtung von solchen Verhaltensweise von Kindern hat Freud diese Theorie aufgestellt. Also ein Minderwertigkeitsgefühl gegenüber einem starken Mann oder starken Frau kann überwunden werden durch die Identifizierung mit diesen Autoritätsfiguren. Das war eine klassische Theorie von Freud. Dann zweites. Ja, das war, davon spreche ich nicht mehr, diese über ich und ich. Ja. Und zweite Theorie ist die Anhänglichkeit-Theorie. So habe ich übersetzt. Aber in Englisch heißt es Attachment-Theorie. Attachment ist eine starke Bindung zwischen Mutter und Kind ursprünglich. Ein englischer Arzt, Psychiater und Psychoanalytiker John Bowlby hat diese Theorie aufgestellt. Er hat sich mit der Trennung zwischen der Mutter und dem Kind sehr intensiv auseinandergesetzt. Und je nachdem, wie sie diese Trennung entweder gewaltsam oder natürlich vor sich geht, kann sich ein psychisches Befinden später dementsprechend ergeben. Das war seine Beobachtung und seine Theorie, so dass er in den 50er und 60er Jahren sehr intensiv diesen Beziehungsmodus zwischen der Mutter und dem Säugling untersucht hat. Und auch seine Schüler haben sich damit auseinandergesetzt. Und eine dieser seine Schüler war eine amerikanische Psychologin, die Mary Ainsworth hieß. Sie hat ein ganz einfaches Experiment durchgeführt mit der jungen Mutter und dem Säugling. Zwar zuerst hat sie Mutter und Kind zusammen in einem Untersuchungszimmer einfach so gelassen und die Mutter kümmert sich um diesen Säugling. Und dann bat sie die Mutter, diesen Säugling für ein paar Minuten alleine zu lassen, in dem Untersuchungszimmer. Und sie wollte beobachten, was dann passiert. Was denken Sie, was passiert? Das Kind schreit. Ja, das Kind schreit. Das Kind protestiert. Und schreit nach der Mutter. Das ist sicherlich das, die normale Reaktion. Aber es gibt natürlich auch einige Kinder, die scheinbar gar nicht so etwas merken, nicht? Aber üblicherweise schreien die Kinder nach der Mutter. Protestschrei. So hat der John Bowlby das genannt. Und Trennungsangst ist sicherlich dabei zugrunde liegend. Und nachdem diese Kinder geschrien haben, dann bat sie, diese Mary Ainsworth, die Mutter wieder in das Zimmer zurückzugehen und dieses schreiende Kind aufzunehmen. Wollte sie dann beobachten, was da passiert. Etwa 70% der schreienden Kinder beruhigen sich. Und dann können sie wieder zur Tagesordnung übergehen. Natürlich, Mutter besänftigt und kümmert sich und streicht und nicht wahr? Ja, liebkost diesen Säugling. Aber interessanterweise etwa 20% der Säuglinge, sie protestieren und lehnen die Mutter ab. Als ob diese Säuglinge, die Mutter für dieses Vergehen bestrafen würden. Nicht wahr? Und schreien und geh weg. Sie sprechen noch nicht, aber mit ihren Gesten zeigen sie, nein, 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 ich will nicht von dir aufgenommen werden. Vielleicht haben sie auch, nicht wahr, solche Situationen irgendwann beobachtet. Und nach einer Weile, dann beruhigen sie sich auch. Aber das ist total konträre Reaktionsweisen. Und letzte 10%. Diese Säuglinge zeigten sich sehr ambivalent. Ja und nein und nicht so genau wissend, was das Kind will. Diese Kinder, die sich sehr schnell beruhigen ließen. Offensichtlich bestand zwischen den beiden eine sichere Bindung, sichere Attachment. Die beiden mögen sich gegenseitig. Während bei den 20%, diese Vermeidung, dieser Protest scheint etwas unsichere Attachment vorhanden zu sein. Auch diese ambivalente 10%, auch eine unsichere Bindung zwischen der Mutter und dem Kind vorhanden zu sein. 5 Jahre später hat Mary Ainsworth noch einmal diese Mütter und Kinder gebeten, zur Untersuchung zu erscheinen. Nachgeprüft und festgestellt, dass dieses Beziehungsmuster, das sie vor 5 Jahren festgestellt hatte, sich nicht im Wesentlichen verändert hatte. 5 Jahre später. Das heißt, bereits, was da in dem Säuglingsalter sichtbar geworden war, blieb weiterhin bestehen. Und weiter etwa 10 Jahre später war eine Untersuchung unternommen worden. Und sie hatte festgestellt, besonders bei den Jungen, also wissen Sie, in der Psychiatrie gibt es etwas Merkwürdiges. Männer sind in bestimmter Hinsicht anfälliger, wenn in der Kindheit irgendetwas nicht ganz gestimmt hat, während die Frauen zwar später andere Probleme bekommen können, aber in Bezug auf solche Beziehungsprobleme etwas stabiler. Das hat man auch bei den Kindern, deren Eltern geschieden worden sind, auch festgestellt. Es gibt sicherlich Altersunterschiede, wann die Eltern sich scheiden ließen. Und wie alt waren diese Kinder zum Zeitpunkt der Scheidung? Das spielt auch eine Rolle. Aber im Allgemeinen, die Jungens sind anfälliger für psychische Probleme als die Mädchen. Ich weiß nicht, wie es kommt. Es ist möglich, dass diese Kinder meistens bei der Mutter bleiben nach der Ehescheidung. Und die Mädchen können sich mit ihrer Mutter leichter identifizieren, sodass dieses Aufwachsen als Mädchen weniger problematisch sein dürfte als der Junge. Denn er hat plötzlich dieses Identitätsobjekt verloren. Und meistens zeigt sich diese psychische Störung in den Verhaltensstörungen. Allerdings müssen wir sagen, dass auch grob statistisch gesehen etwa ein Drittel von solchen Kindern, die so ein Trauma erlebt haben, auch bei Jungens, scheinbar keine sichtbare Störung erleidet. Und zweite ein Drittel, mal schwierig, aber es ist nicht so schwierig, dass man diese Kinder positiv nicht anleiten konnte, kann man es. Und restliche ein Drittel behält diese seelische Störung, meistens in Form von Verhaltensstörungen. Die sichere Bindung zwischen der Mutter und dem Säugling scheint doch eine sehr wichtige Rolle zu spielen. Aber so eine Bindung kann gebildet und gefördert werden durch bestimmte Voraussetzungen. Zumindest drei Voraussetzungen wurden von diesen Forschern festgestellt. Die erste Voraussetzung ist, dass es eine bestimmte Bezugsperson ständig für dieses Kind da ist. Mutter oder Ersatzmutter, aber eine Bezugsperson. Zweitens, der Säugling wächst auf in der eigenen Familie. Drittens, ununterbrochene Beziehung zwischen dem Kind und der Mutter geht durch Säuglings- und Kindesalter hindurch. Wissen Sie, früher war es eine Selbstverständlichkeit. Und so eine Feststellung ist vielleicht für manchen ist es überhaupt nicht Besonderes. Aber es ist heute nicht so selbstverständlich geworden. Ja, können wir überhaupt diese soziale Entwicklung in den westlichen Ländern, auch inklusive Japan, wieder zurückdrehen? Ich kann diese Frage nicht beantworten. Ich zerbreche mir auch meinen kleinen Kopf, wenn ich konfrontiert werde mit dem Ergebnis solcher Vorgeschichte. Dennoch, diese Tatsache ist einfach unbeweglich, unbestreitbar. Es gibt sicherlich sehr spezielle Situationen, wo man nicht anderes kann. Und es ist in der Tat so, dass bei solchen Kindern, die trotz der negativen Umstände sich positiv entwickelt haben, nicht nur gute genetische Anlagen vorhanden waren, sondern auch irgendwo so eine Umgebung durch die Mutter oder auch durch den alleinerziehenden Vater hergestellt worden ist, so dass nach Möglichkeit solche Voraussetzungen ersatzweise den Kindern gegeben werden. Wenn der Vater nicht da ist, dann kann der Großvater eine Vaterersatzrolle spielen. In der Tat kann für dieses Kind der Großvater genauso eine Bedeutung haben wie der Vater, je nachdem, welche Interaktion zwischen den beiden Menschen stattfindet. Und so gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Auch später, wenn diese Kinder aus gläubigen Familien kommen, nicht wahr? Und im Kinderschar oder Jugendarbeit in einer solchen Umgebung mit hineingeführt werden, dabei der Jugendpfarrer oder Jugendreferent oder Referentin, nicht wahr, für dieses besondere Kind ganz, ganz Spezielles bedeutet, dass gerade dieser Jugendreferent oder Referentin zu einer Phase, wo dieses heranwachsende Kind so ganz Bestimmtes braucht, von dem Mutterersatz oder von dem Vaterersatz, so etwas auch geben kann. Es ist oftmals so, dass in unserer Entwicklungsstufen, für bestimmte Stufen, bestimmte Dinge mehr als alle anderen wichtig sind. Und wenn wir das zu dieser Phase mitbekommen haben, dann können wir weitergehen. Das bedeutet, dass diese Jugendreferentin oder Jugendreferent für 2 Jahre, ich war für die Entwicklung dieses bestimmten Menschen so eine wichtige Rolle gespielt haben. So etwas gibt es. Aber das wird zur Grundlage, damit diese jungen Menschen ein einigermaßen positives Selbstwertgefühl auch gewinnen und entwickeln. Ich denke, dass wir jetzt eine Pause einlegen. Wir haben zwar noch 4 Minuten bis zum vorgesehenen Zeit, aber wir beginnen 4 Minuten eher, nicht wahr? Das bedeutet, ja, 20 vor, ja. Ja, okay, 20 vor 11. Bitte treffen Sie hier ein.